Sie hören Tonreisen, die Reportagensendung auf SRF News. Unsere Reporterinnen und Reporter nehmen Sie heute mit auf Reisen. Wir wandern durch eine Flusslandschaft im Zürcher Weinland, für die Hochwasser kein Unglück ist, sondern ein Segen für Flora und Fauna.
Da ist der Reisvogel. Dort sehen Sie ihn, blau. Super. Ja. Sieht man nicht immer.
Wir hören, was die Tourismuskrise in Ägypten mit den Leuten anstellt.
Wer seinen Job besitzt, kann sich vielleicht noch durchhangeln. Wer nur zur Miete war, hat dicht gemacht und umgesattelt. Manche Händler hier fahren jetzt Tuk-Tuk, Dreirad-Taxi, sagt Chamba.
Und wir lernen einen Baselbieter Physiker kennen, der die technische Welt mit seiner Erfindung revolutioniert hat, dem Flachbildschirm. Tonreisen. Am Mikrofon ist Nicoletta Cimino. Willkommen. Welche Schäden ein Hochwasser anrichten kann, das hat sich in den letzten Wochen eindrücklich und bedrückend gezeigt. Nicht nur bei uns in der Schweiz, sondern insbesondere auch in Deutschland. Im malerischen Zürcher Weinland aber gibt es einen Fleck Erde, bei dem Hochwasser nicht unwillkommen ist, sondern im Gegenteil der Landschaft gut tut, und zwar in den Thurauen. In dieser Auenlandschaft in der Nähe der Thurmündung wurde letztes Jahr der Hochwasserschutz mit dem Naturschutz verknüpft. Die Thur hat sich jetzt richtig viel Platz gemacht, um sich auszubreiten. Und das viele Wasser in den letzten Wochen ist ein Segen für die Natur. Nicole Freudiger nimmt uns mit auf ihren Spaziergang in den Thurauen.
Die Vögel zwitschern, als wäre es der schönste Sommertag. Dabei regnet es in grossen Tropfen im Auenwald an der Thur. Die Luft schmeckt frisch, am Ufer tanzt ein schwarm Mucke, und schon auf den ersten Blick sieht man, die Thur hat geschafft in den letzten Tagen. Das Ufer, das früher mal flach in den Fluss rausgelaufen ist, ist abgebrochen. Der Robert Wenziger, der Projektleiter der Renaturierung der Thur, steigt in seinen Gummistiefeln steile Uferdur ab und zeigt auf die Abbruchstelle.
Das ist ein interessanter Ort, weil es da eben voll angreift, das Wasser. Da hat es jetzt erodiert, das hat da Ufer weggefressen. Man sieht, dort schauen die Wurzeln führen, es sind Bäume, die da ins Wasser gefallen sind. Da kann man sagen, hat die Thur wahrscheinlich etwa 10 Meter weggefressen vom Ufer.
Die ganze rechte Seite der Thur ist zickzackt. Immer wieder hat es kleine Buchten, oben sieht man eine 20 cm dicke Lehmschicht, darunter hat es Kies und Faust grosse Steine. Normalerweise fliessen da etwa 40'000 Liter Wasser pro Sekunde die Thur durch ab. Vorletztes Wochenende sind es in kurzer Zeit plötzlich 25 Mal mehr gewesen, also rund 1 Million Liter pro Sekunde. Das sind 5'000 Badwannen voll. Die Thur hat darum nicht nur das Ufer weggerissen, sondern auch den Auenwald überschwemmt.
Also ich war am letzten Sonntag mit den Fischerstiefeln unterwegs und konnte lange nicht überall durchlaufen. Das heisst, dass mitten im Wald hat man einen Meter tiefe Wasserflächen gehabt.
Jetzt ist das Wasser wieder abgelaufen, im Wald sieht man aber noch, wo es durch ist. Die Gräser liegen nämlich alle am Boden, abgedruckt von der Wassermasse. Und der Boden und die Wege sind voller Schlamm. Und auch im Fluss hinein sieht man die Spuren vom Hochwasser. Der Robert Benziger zeigt das andere Ufer.
Die letzte Woche hat es da einen noch einen grossen Kiesbank gehabt, oder die vorletzte Woche. Die ist jetzt auch weg. Ein Teil ist schon noch da, oder dort, wo die Vögel drauf sitzen, aber die war vorher viel grösser gewesen. Die ist also abtransportiert worden.
Und dann flitzt plötzlich ganz nah am Ufer etwas Blaues vorbei.
Da ist der Reisvogel. Dort sehen Sie ihn. Blau. Super. Ja. Sieht man nicht immer.
Und der Eisvogel, der ist einer der Bewohner der Auenlandschaft, der vom Hochwasser profitiert. Ein Fluss, der 10 Meter Ufer einfach wegreisst, und ein Wald, der kilometerweise unter Wasser steht, das wäre an einem anderen Ort nämlich ein Unglück. In der Thurauen ist es das Gegenteil.
Das Hochwasser ist überhaupt kein Unglück, es ist nur ein Schaden für die Menschen, wenn eben links und rechts Sachen sind, die nicht dürfen, kaputt gehen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel das Ufer anschauen, das ist jetzt plötzlich ganz steil, oder? Es ist vertikal. Da kann jetzt der Reisvogel drinnen eine Bruthöhle bauen. Das hat er vorher nicht können in dem schrägen Ufer. Also für die Vögel oder auch für die anderen Tiere, die auch am Ufer leben, ist das Hochwasser sogar gut.
Und auch die Fische profitieren. Die Thur hat nämlich nicht nur Material vom Ufer mitgenommen, sie hat auch Kies und Schutt liegen lassen, erklärt Robert Benziger. Am anderen Ufer vis-à-vis und im Flussbett.
Und das Geschieb ist ungeheuer wichtig für die Fische, die im Kies laichen.
Und sogar den Bäumen tut es gut, wenn sie unter Wasser stehen.
Die Bäume brauchen das auch, die Auenwälder. Wenn nämlich die nicht periodisch überschwemmt werden, dann verlieren sie ihre Konkurrenzkraft und es werden andere Bäume stärker, Buchen oder so. Aber die Auenwaldbäume, die brauchen von Zeit zu Zeit eine Überschwemmung. Die gehen da nicht kaputt.
Das Hochwasser ist also für Tiere und Pflanzen überlebenswichtig. Aber auch an der Tour selber hat es geholfen. Der Fluss ist nämlich für das Naturschutzprojekt aus seinem Korsett befreit worden. Der Kanton Zürich hat über 50 Millionen Franken investiert, um dem Fluss mehr Platz zu geben. Aber zum Tour wirklich wieder in Form bringen, braucht es genau so Hochwasser, sagt der Umweltingenieur Robert Benziger.
Wenn ein Mensch ein Idealgewicht hat, hat auch ein Fluss eine ideale Breite. Und früher haben wir eben die Flüsse eingegangen, man hat sie mager gemacht. 50 Meter breit ist die Tour da zum Beispiel gewesen. Es ist mager gemacht worden, weil man das Land braucht hat, links und rechts. Und wenn ein Mensch ein Idealgewicht hat, hat auch ein Fluss eine ideale Breite. Jetzt tut die Tour, frisst sich wieder ihre richtige Breite an und sie wird durch das auch gesünder. Oder? Also das heisst, sie bietet eben wieder die Lebensräume.
Für das Naturschutzgebiet ist das Hochwasser also ein Glücksfall gewesen. Und zwar einer, den der Robert Benziger nicht so schnell erwartet hat. So viel Wasser wie vorletztes Wochenende gibt es nur alle 10 Jahre. Thurauen sind aber nicht nur einfach ein Naturschutzgebiet. Zu den Thurauen gehört auch der Hochwasserschutz. Und da hilft es schon, dass du das ganze Wasser, das sie beim Hochwasser mitnimmt, eben die 5'000 Badwannen pro Sekunde, dass sie das Wasser kann über 3 Kilometer verteilen kann.
Ja, das ist im Prinzip so. Wenn natürlich das Wasser da oben bleibt, dann ist es unten nicht, oder? Also die Spitze vom Hochwasser wird gebrochen durch einige Gebiete, wie wir jetzt hier eins haben. Allerdings muss man einschränkend sagen, dass der Effekt von diesem Gebiet nicht wahnsinnig riesig ist. Ich habe mal grob überschätzt, dass vielleicht die Spitze 15-20 Kubikmeter kleiner ist weiter unten. Das ist vielleicht 2%, aber immerhin.
Der richtige Hochwasserschutz, der steht aber 200 bis 300 Meter von der Tour weg. Dort hat man neue Dämme gebaut oder die alten verstärkt. Und zwar mit dem Material, das man aus der Tour rausgeholt hat, um ihr mehr Platz zu geben. Etwa 1,5 Millionen Liter Wasser halten die Dämme neu aus. Das ist nochmal ein Stück mehr als das, was vorletztes Wochenende abgekommen ist. Und damit stehen die Chancen gut, dass Hochwasser rund um die Tour auch in Zukunft der Natur nützt und den Menschen rundherum nicht schadet.
Das war die Reportage von Nicole Freudiger. Von den grünen, feuchten Thurauen jetzt in die trockene Hitze Ägyptens. Ende Monat wird Präsident Mursi sein erstes Jahr an der Macht feiern. Oder auch nicht, denn nach Feiern ist in Ägypten den wenigsten Menschen zumute. Das größte arabische Land ist politisch tief gespalten und es steckt in einer großen Wirtschaftskrise. Das Geld fehlt. Ägypten geht es wirtschaftlich schlecht und das merkt man besonders gut in Giza oder Gizeh, wie es auf Deutsch auch heißt, bei den Pyramiden und abseits. Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann war dort.
You have come tonight to the most fabulous and celebrated place in the world.
Am Fuß der Cheops-Pyramide beginnt die jahrtausendealte Sphinx zu sprechen, jeden Abend im Ton- und Lichtspektakel bei den Pharaonengräbern, diesem Weltwunder der Antike. Die Reihen allerdings sind ausgedünnt. Vielleicht 40 Touristen sind zu dem multimedialen Abendspektakel gekommen, wo früher Hunderte hinpilgerten. Die Leute sehen die Ausschreitungen und die Gewalt am Fernsehen. Kein Wunder, bleiben sie zu Hause, sagt Chamba, der alte Fotografien von den Pyramiden verkauft. Andererseits, der Tourismusminister verkündete jüngst ganz ordentliche Besuchszahlen, erstmals überhaupt wieder seit dem Umsturz. Ein Lichtblick, aber doch nur für die beschützten Badeorte am Roten Meer, Hurghada, Sharm el-Sheikh. Hier, nach Giza, kommen vielleicht wieder ein paar Pauschalgruppen auf Tagesausflug, aber keine Kulturtouristen, die verweilen mögen und wirklich Geld ausgeben, sagen die Händler. Im Dorf der Souvenirhändler und Kameltreiber ist die Stimmung entsprechend. Die Leute hier wollen nicht Umbruch, sondern Stabilität. Hier mobilisierte das Regime Mubarak damals seine letzte Verteidigungslinie. Hier kamen die berüchtigten Schläger her, die mit ihren Trampeltieren durch die Menge auf dem Tahrirplatz in Kairo galoppierten und auf die Demokratieaktivisten einschlugen. Tamer aber legte vor einem Jahr bei den Wahlen trotzdem für Mursi ein, den Muslimbruder, weil er sich von ihm einen Neuanfang erhoffte, wie er sagt. Jetzt sitzt er in seinem leeren Laden mit den nachgebildeten Pyramiden und Sphinxen und bereut seinen Entscheid. Die Muslimbrüder haben keine Erfahrung, auch kein Charisma. Mursi wurstelt vor sich hin, sagt er. Wer seinen Job besitzt, kann sich vielleicht noch durchhangeln, wer nur zur Miete Miete war, hat dicht gemacht und umgesattelt. Manche Händler hier fahren jetzt Tuk-Tuk, Dreirad-Taxi, sagt Chamba. Der Tourismus war Ägyptens wichtigster Devisenbringer. Nun klafft ein riesiges Loch in der Kasse und das Pfund ist eingebrochen, was die Importe massiv verteuert. Die Rede vom bevorstehenden Bankrott Ägyptens halten die meisten Experten dennoch für alarmistisch. Denn Ägypten werde von seinen reichen Nachbarn nicht fallen gelassen. Tatsächlich hielt Morsi Rei um die Hand auf, von der Türkei bis nach Saudi-Arabien und vermochte mit Notkrediten aus Katar, aus Libyen, sein Land bis jetzt am Laufen zu halten. Doch das ersetzt noch keine nachhaltige Wirtschaftspolitik. Die Regierung müsste dringend sparen, Subventionen kürzen oder gerechter verteilen, sagen die Experten. Von der breiten Hauptachse Richtung Kairo gehen kleine Sträßchen ab und münden in Gassen, manche so eng, dass nur die Tuk-Tuks, diese Dreirad-Taxis, durchkommen. Eine Fahrt durch dieses holprige Labyrinth von Giza lässt die gewaltigen Herausforderungen erkennen, denen Morsi gegenübersteht. Backstuben, die verbilligtes Brot verteilen, Bettler, die auf ein Almosen hoffen, neben Cafés direkt am Straßengraben, kleinen Läden für Mobiltelefone, Ständen mit Fruchtsäften. Ägyptens Wirtschaft unter Mubarak wuchs, aber die Armut wuchs mit. Die Machteliten wirtschafteten schamlos in ihre Taschen. Die Korruption zu bekämpfen, eine gerechtere Verteilung des Reichtums herbeizuführen, das ist die pharaonische Herausforderung für den Präsidenten des Landes. Aber es rattern auch die Maschinen in den Gassen von Giza, in Mohammeds Kleiderfabrik etwa. Gut 100 Leute verdienen hier ihr Brot und der Chef bleibt zuversichtlich. Er spricht trotz Krise vom großen Potenzial des Landes, dem riesigen Markt, seinen vielen und vergleichsweise billigen Arbeitskräften. Und er ist sich einig mit den Souvenirverkäufern drüben bei den Pyramiden. Ägypten müsste nur erstmal politisch zur Ruhe kommen, dann würden auch die Touristen und die Investoren zurückkehren. Mohammed exportiert seine Kleider in die Golfstaaten, nach Europa und träumt schon von einem Ägypten als einer neuen Wirtschaftsmacht wie die Türkei. Doch dann geht mitten im Gespräch das Licht aus. Die Maschinen halten Stromausfall wegen Treibstoffknappheit. Das ist ein echtes Problem geworden in letzter Zeit und es holt auch den optimistischen Kleidermacher von Giza wieder abrupt auf den Boden der ägyptischen Krise zurück.
Die Krise in Ägypten am Beispiel der Touristenstadt Giza, erklärt von unserem Nahost-Korrespondenten Philipp Scholkmann. Sie hören Tonreisen auf SRF News und in dieser Sendung möchten wir jeweils auch einen Blick hinter die Kulissen werfen oder durchs Schlüsselloch. Wir möchten wissen, wie die Reporterinnen und Reporter arbeiten, wenn sie unterwegs sind, fremde Orte oder unbekannte Menschen kennenlernen. Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann war also die vergangenen Wochen in Ägypten und ich fragte ihn, warum er denn genau nach Giza gereist ist. Warum hat er genau diese Reportage gemacht?
Sie ist Teil eines größeren Projekts, das ich unternommen habe. Morsi, der Präsident, wurde ja im Juni vor einem Jahr gewählt und ich habe das zum Anlass genommen, um mein Büro, das ja normalerweise in Beirut ist, für mehrere Wochen nach Ägypten zu verlegen. Laptop, Mikrofon, ein paar Kabel, die Campingausrüstung gewissermaßen, um einerseits die normale Nahostberichterstattung von dort weiter zu betreiben, aber ebenso sehr, um auch intensiv rauszugehen, mit möglichst vielen Leuten zu reden, in Kairo und auch außerhalb, über diesen Präsidenten Morsi, über die Wirtschaftslage. Und daraus wird noch eine längere, eine halbstündige Reportage für die Sendung International Ende Monat. Daraus sind aber auch eine Reihe von kleineren Reportagen entstanden, wie eben diese hier aus Giza oder aus Gizeh, wie es ja auf Deutsch manchmal heißt.
Warum gingen Sie denn genau nach Giza? Was gibt es dort Spezielles, das Sie interessiert hat für eine Reportage?
Ich bin aus zwei Gründen dorthin gegangen. Einmal, wenn man in Ägypten nach der Wirtschaft fragt, ist Tourismus natürlich ein zentrales Thema und diese Pyramidenanlage in Giza ist das wichtigste Kulturdenkmal und die Krise ist da einfach entsprechend greifbar und ansichtig. Aber auch, weil ich einen Termin hatte bei diesem Mohammed in seiner Textilfabrik, der in der Reportage ja auch vorkommt, auch in Giza eben, vielleicht 3 Kilometer Luftlinie von den Pyramiden entfernt, in der Stadt, in einer dieser verwinkelten Gassen. Und das ließ sich dann praktisch kombinieren mit den Pyramiden zu einem Stück über Giza und die Wirtschaft.
Man merkt in der Reportage, da gibt es bei den Leuten eine Art stille Verzweiflung, eine Resignation.
Ja, allerdings, die Krise geht manchen Familien halt einfach buchstäblich an die Existenz. Und in dem Bereich mit den Souvenirshops, in dem ich unterwegs war für diese Reportage, da ist mein Eindruck, verinnerlichen die Leute diese Frustration eher, während beim Eingang zu den Pyramiden auf der anderen Seite dieser großen Anlage, da gibt's auch ganz aggressive Szenen, muss man sagen, Kamel- oder Pferdetreiber, die Einzeltouristen regelrecht nötigen, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen. Das geht so weit, dass manche Reiseunternehmen jetzt und ich glaube auch die amerikanische Botschaft inzwischen empfehlen, lieber nicht mehr individuell, also als Einzeltourist und damit als Freiwild gewissermaßen hinzugehen, sondern eher sich einer Reisegruppe anzuschließen, um damit eine Art kritische Masse um sich herum zu haben und mitzubringen.
Ganz generell zu Ihren Arbeitsbedingungen in diesen arabischen Ländern, in diesem Gebiet. Sie verstehen ja Arabisch und sprechen es auch, haben aber trotzdem einen Übersetzer mit dabei, jetzt gerade auch für diese Reportage, die Sie in Giza gemacht haben. Warum? Warum haben Sie da jemanden mitgenommen?
Ich muss Sie korrigieren, ich verstehe manches, aber doch längst noch nicht alles auf Arabisch. Und bei einer Reportage geht es ja darum, nicht nur so ungefähr, sondern eben sehr präzise zu verstehen, die Leute idealerweise auch zwischen den Zeilen zu lesen, was sie meinen. Und das schaffe ich alleine einfach nicht. Ich brauche also einen Übersetzer auch für die Sprache. Und dann gibt es ja noch das Dialektproblem im arabischen Raum. Also was hier in Beirut so heißt, heißt in Kairo vielleicht ganz anders. Das verkompliziert die Lage nochmal. Aber es ist auch im übertragenen Sinn natürlich nützlich, einen Übersetzer dabei zu haben, einen kulturellen Übersetzer, der einfach erklären kann, warum das hier jetzt so und nicht anders ist. Und ein dritter Punkt vielleicht, es ist auch einfach angenehm, wenn man einen Einheimischen dabei hat. Man kann viel besser eintauchen in eine Straßenszene zum Beispiel. Es gibt auch viel weniger Fragen, staunende Blicke. Was macht denn jetzt dieser Europäer hier in der Gegend, in einem Armenviertel zum Beispiel, wo doch sonst nie ein Tourist hinkommt, was will der? Also Sie sehen, es gibt viele gute Gründe, Begleiter dabei zu haben aus dem entsprechenden Land. Und mein Übersetzer in Ägypten übrigens heißt Mohammed oder Manu, wie er sich nennt.
Und dieser Manu, wie haben Sie ihn ausgewählt? Weil ich denke ja, ein Übersetzer, Sie haben es vorhin gesagt, der muss ja nicht nur wortwörtlich übersetzen, sondern auch ein bisschen zwischen den Zeilen wissen, was da gemeint ist, was die Leute da sagen wollen. Vielleicht auch gerade in einer Sprache wie dem Arabisch, die ja auch sehr blumig ist. Wie haben Sie den ausgesucht? Wie haben Sie Vertrauen gefasst? Wie können Sie sicher sein, dass er auch wirklich das übersetzt, was die Menschen Ihnen sagen und anvertrauen?
Mittlerweile war ich mit ihm unterwegs, sehr intensiv eben in diesem Monat. Und da baut man natürlich ein Vertrauensverhältnis auf durch einen ständigen Austausch, durch die gemeinsamen Erlebnisse. Aber wie ich zu ihm gekommen bin, ganz einfach auf Empfehlung, die guten Adressen, die gibt man sich unter der Hand weiter unter Journalistinnen und Journalisten. Und die allerbesten, die behält man natürlich für sich. Sagen Sie also niemandem weiter, dass mein Übersetzer Mohammed heißt.
Ich möchte Sie noch fragen, Sie haben ja viel jetzt mit dieser Verzweiflung, mit diesen Schwierigkeiten der Ägypterinnen und Ägypter zu tun, in dieser ganzen Krise, in dieser aufregenden und auch historischen Zeit, kann man sicher sagen. Wie offen sprechen denn die Leute heutzutage wirklich über ihr Leben? Gibt es da Ängste? Haben die Angst vor Repression oder haben Sie das Gefühl, die sind wirklich offen?
Sie sind sehr offen nach meiner Erfahrung. Ich war überrascht. Die Ägypter grundsätzlich diskutieren und streiten ohnehin leidenschaftlich gern. Und ein Kollege sagte vor ein paar Tagen, wenn dieses Volk nicht geschaffen ist für die Demokratie, welches dann? Das ist so streitlustig. Früher in den Jahren unter den autoritären Militärherrschern, den Diktatoren, Präsidenten Mubarak, Sadat und so weiter, blieb sicher vieles unter dem Deckel, vieles war tabu. Aber jetzt ist die politische Debatte doch sehr frei, sicher mit der Einschränkung, dass Morsi oder seine Parteigänger versuchen, über Gerichtsentscheide allzu harte Kritiker doch zum Schweigen zu bringen. Aber auf der Straße wird laut gestritten und das, denke ich, ist ja letztlich trotz Wirtschaftskrise auch eine große Errungenschaft.
Und das ist ein großes Glück für uns, weil wir so zu interessanten Reportagen auch kommen, zu Tonreisen eben aus Ägypten. Vielen Dank, Philipp Scholkmann.
Gern geschehen.
Das Smartphone, das vielleicht jetzt gerade neben Ihnen auf dem Tisch liegt, der Computerbildschirm, Ihr Fernseher, die Digitalkamera oder die kleine Uhr an Ihrem Backofen. All diese Dinge gäbe es nicht ohne Martin Schatz. Der Physiker aus dem Baselbiet ist nämlich der Erfinder der LCD-Technologie. Und diese Technologie macht Flachbildschirme erst möglich. Vor kurzem hat Martin Schatz den Europäischen Erfinderpreis erhalten. Gaudenz Wacker hat den Erfinder in seinem Daheim in Seltisberg besucht.
Nein, bei Martin Schad in der Stube steht eben gerade nicht ein riesiger Flachbildschirm. Aber ein selber gebauter Verstärker, der der 74-jährige Physiker und Musikfan mit Platten hört, in glasklarer Qualität. Im Handel gäbe es so etwas halt nicht, stellt der weisshaarige Erfinder aus Seltisberg nüchtern fest, auch nicht, wenn High-End draufstehen. Das müssen wir schon selber machen. In der Radiotechnik liegen auch die Forscher Wurzeln vom Baselbieter LCD-Erfinder. Schon als Bub hat er Verstärker konstruiert, erzählt er. Zusammen mit einem Freund, draussen im Grünen, das Ziel, lauter sein als alle anderen.
Ich habe dann das Negerbegräbnis von Louis Armstrong gespielt, auf dem Plattenspieler, und über den Verstärker den Lautsprecher in den Garten gestellt. Und der Freund ist mit dem Velo davor gefahren und hat dann müssen sagen, wie weit er das noch gehört. Das hätte man damals können machen. Und er ist, ich weiß nicht, ein paar hundert Meter weit gekommen, hat es immer noch gehört. Also,
der Martin Schad hat Humor. Mit dem gut abgehangenen Klischee vom verschrobenen, zerstreuten Tüftler hat er gerade gar nichts zu tun. Und er ist auch kein überdrehter Daniel Düsentrieb. Der Physiker, der zu viel ins Dorf aufgewachsen ist, hat einfach immer schon den Sachen richtig auf den Grund gehen wollen, wissen, wie etwas funktioniert. Und das nicht erst, als er anfangen hat, Radio auseinanderzubauen.
Ich habe zwei Schwestern und die eine Schwester ist 4 Jahre jünger. Und die hat einmal ein Baby bekommen. Und das Baby, wenn man das so auf den Bauch gekippt hat, dann hat das irgendwie so einen Babyton vor sich gegeben. Und das hat mich vorher interessiert, wie das funktioniert. Und hat das einmal auseinandergenommen. Mein Schwester hat gar keine Freude gehabt, aber ich habe dann gemerkt, wie es geht.
Wissen, wie es geht, will der Martin Schad auch Jahre später noch. Dann allerdings nicht mehr im Kinderzimmer, sondern in einem Labor von der damaligen Hoffmann-Laroche zu Basel. Beim heutigen Pharmakonzern schafft der Physiker nach einem Forschungsaufenthalt in Kanada damals in den 70er Jahren mit Flüssigkristall.
Die Roche hatte damals Politik gehabt, zu diversifizieren. Das ist weltweit eigentlich so Trend in den 70er Jahren. Man wollte außer Pharma noch ganz andere Sachen machen, unter anderem medizinische Elektronik. Also man wollte flache Bildschirme machen, sagen wir mal für Operationsräume.
1970 gelingt Martin Schad mit einem Kollegen dann die bahnbrechende Erfindung, wo er den Grundstein für die LCD-Technologie legt. Jahrelang fehlt er weiter daran, verfeinert seine Erkenntnisse. Allerdings mag sich die Industrie zuerst, einmal in Europa und den USA, kaum für seine Erfindung erwärmen. Die ersten Displays sind relativ grau, der Kontrast ist noch schwach.
Die erste Reaktion war eigentlich eher sehr skeptisch. Und das hat dazu geführt, dass die Roche das Projekt mal für 2 Jahre aufs Eis gelegt hat. Also die Roche war nicht die Einzige, die skeptisch war. Also, es ist ein neuer Forschungsleiter gekommen, der das Projekt abgesagt hat, sozusagen. Aber man kann ihm nicht einen Vorwurf machen, dass er da nicht weitsichtig war, sondern es ist eigentlich die gängige Haltung von vielen Leuten.
An Konferenzen haben Kollegen immer wieder gefragt, wie lange das Flüssigkristall eigentlich noch gäbe. Diese Frage hat sich mittlerweile geklärt. Der Flachbildschirm und mit ihm die Flüssigkristalltechnologie hat mittlerweile einen fulminanten Siegeszug feiern können. 120 Milliarden Dollar haben Menschen weltweit allein letztes Jahr für LCD-Geräte ausgegeben. Geld, das der Erfinder allerdings nicht davon sieht. Er lebt verhältnismässig bescheiden. Nicht in einer Villa an irgendeinem See oder so, sondern in einem Haus am Dorfeingang von Seltisberg.
Ich glaube, eine Villa liebt man nicht und ich könnte mir das auch nicht leisten. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die 120 Milliarden Dollar, die im letzten Jahr umgesetzt worden sind, dass das einfach mein Verdienst ist. Also, das ist viel komplizierter.
Wenn der Martin Schad über Flüssigkristall redet, dann leuchten ihm nicht Dollarzeichen in den Augen, dann flackert das Feuer von der Begeisterung. Immer noch reist der 74-Jährige um die ganze Welt und hält Vorträge. Nächstens geht es zum Beispiel nach China. Wieder. Er war erst gerade dort. Seine Erfindung hält ihn immer noch auf Trab. Nur, wenn er schaut, wie sie mittlerweile unser Leben dominiert, Flachbildschirme überall, Leute, die die Finger nicht mehr vom iPhone kriegen, dann kommt der Martin Schad auch ins Grübeln.
Das ist mir durchaus geschmuch. Also das ist, ich finde das keine gute Entwicklung. Also ich selber schaue sehr selten Fernsehen und ich habe kein iPhone. Ich habe ein ganz altes Nokia-Telefon, wo man wirklich nur telefonieren kann, um genau dieser Versuchung zu entgehen. Also mit uns, die Leute sollten persönlich miteinander reden und nicht über Wireless oder weiss ich was. Aber das hat ja nichts mit Technik zu tun.
Seine Technik ermögliche all das nur. Was die Menschheit damit anstellt, sei eine andere Sache. Sagt's und widmet sich wieder seinem Super-High-End-Verstärker.
Sie hörten Gaudenz Wacker zu Besuch bei Martin Schad, dem Erfinder der LCD-Technologie und gewissermaßen dem Vater des Flachbildschirmes. Und Sie hörten Tonreisen, die Reportagensendung von Radio SRF. Durch die Sendung begleitete sie Nicoletta Cimino.